Heilsgeschichte Israels, so handelt Gott. Was stellen Sie sich denn vor, was heute auf Sie zukommt? Es könnte natürlich zum einen auf Sie zukommen, so ein richtig langer, jahrtausendlanger Abriss der Heilsgeschichte Gottes mit Israel. In der Vergangenheit, bis in die Gegenwart und natürlich in die Zukunft. Wäre ein grandioses Thema, wunderbar. Und das Ergebnis wäre, bin ich überzeugt davon, ein Staunen über Gott. Wie groß ist dieser Gott? Wie er schon gehandelt hat, wie er aktuell handelt und wie er handeln wird an seinem Volk. Heilsgeschichte Israels, so handelt Gott. Und natürlich werden wir im Laufe dieses Tages auf Geschichte Israels eingehen, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber es geht heute mir nicht nur einfach um einen geschichtlichen, historischen Abriss der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft unseres Gottes, wie es in seinem Wort offenbart ist und wie es dann im Faktischen auch sich ereignet hat, sondern es geht mir heute an diesem Tag mehr darum zu schauen, welche Prinzipien Gott anwendet. Das heißt, welche Leitlinien Gott anwendet, nach welchen Gedankengängen Gott an seinem Volk handelt. Das ist ja aufgrund der Offenbarung, die uns gegeben ist, möglich, das zu erkennen. Das sind ja ganz bestimmte Systeme, mit denen Gott seinem Volk vorgeht. Vorgehensweise, Leitlinien, Prinzipien, Grundlagen, die Fundamente seines Handelns, die Beweggründe, all das spielt eine Rolle. Und wenn man da hineinschaut in die Bibel, dann kann man da eine ganze Reihe solcher Leitgedanken, solcher Grundprinzipien Gottes entdecken, wie er mit seinem Volk umgeht. Warum sollte man das tun? Natürlich sollte man das deswegen tun, weil man an diesem Volk natürlich wie an nichts anderem Gott selber erkennen kann. Man kann erkennen, was für ein Gott das ist, der so handelt. Man kann also Gott selber wahrnehmen, ein bisschen besser versuchen zu verstehen, soweit das uns Menschen mit all unserem Irrtum und Grenzen überhaupt nur möglich ist. Aber wenn überhaupt, dann können wir es an den geoffenbarten Leitlinien der Bibel, an seinem Volk natürlich wunderbar für uns, rekapitulieren. Man kann also Gott erkennen. Wie ist Gott? Das ist eine. Und wenn allein das natürlich schon diesen Tag bestimmt, dann hilft uns das enorm, weil wir dadurch ein Stückchen wieder neu die Koordinaten, die Abklärungen, die Ränder, die Profilierung unseres Gottesbildes ein wenig schärfen können. Und das ist schon ein erster Erfolg, wenn dieser Tag dazu beitragen würde. Aber eine weitere Konsequenz ist natürlich, dass wir erkennen, so wie Gott an seinem Volk Israel gehandelt hat, so handelt er ja nun auch an uns. Es ist ja nicht so, als ob Gott dann plötzlich ein anderer wäre, wenn er die Seiten wechselt und von seinem auserwählten Volk Israel ins Handeln an seiner Gemeinde oder an seiner Welt geführt wird. Es ist der eine stringente, der eine gleichbleibende, unwandelbare Gott. Erkenne ich also die Prinzipien des Handelns Gottes an seinem Volk Israel? Erkenne ich gleichzeitig auch das, wie er an seinem Volk, seiner Gemeinde im Neuen Testament, an ihn und mir ganz persönlich als Glaubendem handelt? Erkenne ich also seinen Weg mit Israel, darf ich modellhaft im Typus erkennen, was macht er wohl mit mir, was macht er wohl mit Ihnen, was macht er wohl mit seiner Gemeinde? Und damit kommen wir zu einem weiteren, hoffentlich guten Ergebnis dieses Tages, nämlich, dass wir ein wenig stärker auch gucken können, womit habe ich denn zu rechnen? Wenn ich mit diesem Gott unterwegs bin, womit habe ich denn zu rechnen? Was habe ich denn zu erwarten, wenn ich mich auf diesen Gott mit diesem Handel an seinem Volk, modellhaft, eben einlasse? Und da wird ganz, ganz viele Zeit davon, bin ich überzeugt, wo sie sagen, stimmt, genau so habe ich es in den letzten 10, 15, 20, 50 Jahren erlebt. Und bekomme also eine innere Bestätigung dessen, was meinen eigenen Weg mit Jesus betrifft. Oder ich sage, ach, deswegen ist das so gelaufen. Oder ich sage, aha, das wird auf mich zukommen. Ja, wie auch immer, ich darf an diesen Handeln Gottes mit Israel auch Handeln Gottes für mich ableiten. Ganz wichtig an dieser Stelle ist aber, dass dieser Gedankengang des Modellhaften die Exklusivität und die Einzigartigkeit des Weges Gottes mit Israel nicht aufhebt. Ich weiß sehr, sehr wohl, dass eine ganze Reihe Dinge, die Israel betreffen, nur Israel betreffen. Das weiß ich, ganz sicher. Nur das sollte nicht der Schwerpunkt unseres Themas heute sein, sondern der Schwerpunkt unseres Themas heute ist, zu erkennen, wie sind Prinzipien ableitbar von seinem Volk auf seine Gemeinde, auf mein Leben. Und da hilft uns natürlich ganz enorm das Denken des Apostels Paulus. Strauss hat uns gelehrt, dass das, was im Alten Testament geschehen ist, dass Sie und ich das Zielpublikum sind. Ich sage es in großer Regelmäßigkeit, bis es endlich alle wissen. Dass wir das Zielpublikum des Alten Testamentes sind. Wir sind das Zielpublikum der Geschichte Israels. Sie kennen den Klassiker 1. 10, das ist etwas, was typisch geschehen ist für euch. Und vor mir aufgeschlagen habe ich Römer 15, da lesen wir in Vers 4, was geschrieben ist, AT, das ist uns zur Lehre geschrieben, uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Das heißt, das, was im AT dasteht, hat eine ganz schöne Zielrichtung, eine Finalität. Und die Finalität, das Ziel ist die Gemeinde. Die Gemeinde soll am AT ihr Leben erkennen und an der Geschichte Gottes, an den Handlungsprinzipien Gottes, das Handeln Gottes ableiten für ihr eigenes Leben. So, das ist der Gedankengang. Das heißt, wir haben heute neben dem Geschichtlichen, was natürlich eine wichtige Rolle spielen wird, zwei große Zielrichtungen, nämlich einmal das Wahrnehmen Gottes aus der Offenbarung im Handlungsweg mit Israel. Was ist das eigentlich für ein Gott? Was ist das für ein Gott? Ein Staunen über diesen Gott. Und wie wird dieser Gott, wie hat er und wie wird dieser Gott handeln mit seinem Volk und dann auch mit mir? Was darf ich da für mich und meinen eigenen Glaubensweg ableiten, erwarten, verstehen, annehmen und begreifen? Und so hoffe ich, dass dieser Tag zum einen zu einem großen Lobpreis zu unserem Gott hinführt und zum anderen zu einer abklärenden Ermutigung, mit Jesus seinen Weg zu gehen. Das Ganze ist eingebettet natürlich in viele Geschichten, Berichte, Erfahrungen aus dem Alten Testament, was Israel angeht. Im Vorbereiten habe ich noch was Interessantes entdeckt, dass ich mein ganzes Modell, das ich am Ende des letzten Jahres hatte, je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr merke ich, das ist eigentlich gar nicht möglich, was ich hier mache. Denn sobald ich an einer Stelle anfange mit Grundprinzipien, Leitgedanken unseres Gottes, merke ich, dass diese Prinzipien alle miteinander zusammenhängen. Das heißt, wir versuchen natürlich eine Reihenfolge hinzukriegen, eine innere Sortierung, ein gewisses Nacheinander. Aber eigentlich ist es ein Ineinander und Miteinander. Und Sie werden das heute im Laufe des Tages erleben. Das gelingt uns fast nicht, das schön deutsch sortiert, wie wir es gerne haben, aufzulisten, weil das eigentlich alles ineinander hängt, weil es in einer Person, einem Gott, alle Dinge zusammenhängt. Wir dröseln also ein bisschen was auf, was eigentlich in einem Topf zusammen ist. Wir versuchen ein bisschen das einzeln hinzukriegen, auf einer Perlenschnur aufzureihen, obwohl das eigentlich schon in der Logik schon fast nicht geht. Schon die Reihenfolge ist schwierig, die Gewichtung ist schwierig, Und die Anzahl dieser Leitlinien kann man sich fröhlich und erfrischend darüber diskutieren und streiten. Aber ich hoffe, dass Sie mit dem, was ich heute mit Ihnen durcharbeiten möchte, so eine Arbeitsplattform kriegen, die wirklich, wirklich nicht das neue Dogma ist, ganz bestimmt nicht. Aber eine Arbeitsplattform kriegen, mit der Sie selber dann immer mehr diesen Gott entdecken können an der Geschichte Israels und auch in Ihrem persönlichen eigenen Leben. Und deswegen dachte ich, je länger ich da gearbeitet habe, machen Sie es doch gerade mal selber. Versuchen Sie doch in diesen Augenblicken, ich weiß, es ist ein bisschen arg schnell und ein bisschen gemein, aber hilfreich, in diesen Augenblicken mal ganz kurz zu überlegen, in Ihnen wohnt all der Geist. Viele von Ihnen sind Jahrzehnte mit Jesus unterwegs, kennen das AT von vorne bis hinten, Mose bis Malachi und wieder rückwärts und kennen doch diesen Gott. Wenn Sie jetzt einmal ganz kurz überlegen müssten, was sind denn diese Grundprinzipien Gottes? Was ist das Elementare? Was sind die Leitlinien? Was sind die Essentials Gottes? Was ist das, wo ich sagen, das ist Gott, so ist Gott, so handelt er, das macht er? Welche Begriffe, welche Prinzipien, welche Grundworte fallen Ihnen da ein? So, und die mich kennen, die wissen schon, was jetzt kommt, das müssen Sie gar nicht alleine machen. Sondern Sie nehmen sich einen freundlichen Menschen. Nein, nicht der direkt neben Ihnen sitzt. Der direkt neben Ihnen sitzt, mit dem Sie manchmal schon Jahrzehnte verheiratet, da wissen Sie schon, was der sagt. Da wissen Sie das schon. Sondern Sie nehmen einen Menschen, den Sie nicht kennen. Sie dürfen sich umdrehen, sich kurz vorstellen und sich ganz kurz austauschen. Und ich mache Ihnen Mut. Ich lasse Sie jetzt mindestens 2-3 Minuten allein. Das ist eine ewig lange Zeit für manche. Dass Sie sich vielleicht 3-4 Stichworte machen. Und ich bin überzeugt, dass die meisten von Ihnen im Laufe des Tages Ihren Stichworten in meinem Aufriss begegnen werden. Vielleicht an einer ganz anderen Stelle, als Sie es gemacht hätten. Ja, das ist bei Ihnen nicht falsch, weil bin ich richtig und umgekehrt. aber dass sie den Stichworten, die ihnen einfallen über die Leitprinzipien Gottes, seines Handelns, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit im Lauf dieses Tages wieder erkennen werden. Ich möchte Ihnen nachher 12 Leitlinien Gottes präsentieren. 12, ja, ja. Wenn wir das Handeln Gottes uns anschauen, dann ist natürlich eins zumindest ganz klar, an einem Begriff kommen wir nicht vorbei, wollen wir ja auch nicht, nämlich, dass wenn es um unseren Gott geht, dann geht es um Erwählung. Erwählung. Dieser Gott handelt nach dem Leitprinzip der Erwählung. Dieser Begriff ist fundamental für das ganze alttestamentliche und neutestamentliche Gottesbild. Ich hoffe, Sie haben diesen Begriff auch auf Ihrer Rankingliste gehabt. Ob man als erstes nimmt, darüber kann man sich, wie gesagt, trefflich streiten, aber es ist ein ganz, ganz wesentlicher Leitbegriff unseres Gottes. Ohne diesen Leitbegriff kein Volk Israel. Ohne diesen Leitbegriff kein Gedankengang der Führung, der Herausnahme dieses Volkes aus den Völkern. Ohne diesen Begriff keine Geschichte Israels in der Weise, wie wir sie haben. Dass es überhaupt ein Handeln Gottes gibt, liegt an diesem erwählenden Handeln. Und Sie wissen, wo dieses erwählende Handeln hineingreift, in die Geschichte für uns erkennbar hineingreift, nämlich in 1. Mose Kapitel 12. Und zwar nicht mit einem Antrag Abrahams, ich möchte gerne ein auserwähltes Volk sein, sondern mit einem Handeln Gottes an diesem Abraham, ohne dass bei Abraham auf seiner Seite etwas vorhanden war. Es ist dieses einseitige, souveräne Handeln Gottes, was in der Wahl zum Tragen kommt. Und dabei wissen wir ja von der Offenbarung her, dass dieses Handeln ja nicht nur jetzt in die Zeitlichkeit hineingehört, sondern dass alles erwählende Handeln in die Vorzeitlichkeit hineingehört. Sie alle, die meisten von Ihnen, kennen diese entscheidende Passus für die Gemeinde Jesu im Epheserbrief, dass dieses planende Handeln Gottes, Epheser 1, dass das vor Grundlegung der Welt geschehen ist. Das heißt, Souveränität in der Erwählung ist elementar für die Handlungsprinzipien Gottes. Was kommt nun in dieser Erwählung zum Tragen? Was spüren wir dahinter, was damit für unseren Gott gekennzeichnet wird? Ein Stichwort habe ich natürlich schon genannt, nämlich seine Souveränität. In der Erwählung kommt die Souveränität unseres Gottes zum Tragen. Erwählung heißt nämlich tatsächlich, er muss und wird niemanden fragen. Er wird niemanden fragen. Es wird kein Komitee, keine Kommission, kein Ausschuss, kein Planungsrat geben, keine Abstimmung, es wird überhaupt nichts geben. Das macht einfach er. Er ist es. Die Souveränität Gottes ist ja etwas unglaublich Schönes und was furchtbar Ärgerliches zugleich. Das spüren wir, selbst wir, die wir schon länger an Jesus Christus glauben, merken das, da steckt ein Potenzial drin, sowohl anbetender Freude als auch tiefsten Ärgernisses, weil plötzlich merken, das ist Gott und wir sind nur Menschen. Der muss mich gar nicht fragen, der muss niemanden fragen. Der muss sich auch für das, was er tut, von niemandem verantworten. Das ist etwas, was ganz, 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 ganz schwierig ist für den Menschen an sich, für neuzeitliche Menschen sowieso. Und das ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Ich lese dazu diese steilen Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 9. Dort heißt es, ehe die Kinder, das bezieht sich auf Isaak, Rebekka und dann die Kinder, also Jakob und Esau, ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, ich habe Kapitel 9, Vers 11 gerade gelesen, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen blieb und seine freie Wahl, nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden. Zu ihr, der Rebekka, gesagt, der Ältere soll dienstbar werden im Jüngeren. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Was sollen wir denn dazu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Denn er spricht zu Gott, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Nun sagst du, ja warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann denn seinem Willen widerstehen? Wir merken, die ganze Diskussion bricht auf an der Souveränität, an der Wahl. Ja, lieber Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst, das muss man ganz bewusst schlucken. Ja? Also wir entdecken bei der Wahl ganz zuerst diesen monolithischen Block der Souveränität Gottes. Ganz, ganz viel zu begreifen, das ist Gott und tatsächlich, Psalm 111 gilt, Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Ist der Einzige, der niemanden fragen muss, der niemandem Rechenschaft schuldig ist. Dieser fundamentale Unterschied zwischen Gott und Mensch. Und das hängt mit der Erwähnung ganz entscheidend zusammen. Souveränität. Zur Souveränität gehört also dieses Handeln Gottes und mit darin ist neben der Souveränität natürlich eine ganz, ganz tiefe Weisheit Gottes. Daraus entdecken wir dann in seinen Wahlen, die er da praktiziert. Und zur Erwähnung gehört Liebe. Ganz wesentlich Liebe. 5. Mose Kapitel 7:7. Nicht hat euch der Herr angenommen, nicht hat euch der Herr erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Sondern weil er euch geliebt hat. Das heißt, das Motiv der Wahl ist Liebe. Und wieder entdecken wir, ja, und die anderen. Schon wieder merken wir, immer bei der Wahl kommt mir uns immer gleich ein anderes auf. Also Liebe, Weisheit, seine Zielgedanken. Etwas ganz, ganz Wichtiges kommt bei der Erwählung zum Tragen. Und dieser Gott, der also hier erwählend handelt, indem er ein Volk herausgreift aus vielen Völkern, indem er eine Nation in ganz besonderer Weise heraushebt und in einen Unterschied hineinführt, lehrt uns also hier ein ganz wichtiges Prinzip, das mit der Erwählung zusammenhängt. Ein Prinzip, das Sie bei Gott bitte, bitte ganz, ganz schnell verstehen müssen und immer wieder neu durchbuchstabieren müssen, dass Gott den Unterschied macht. Gott macht Unterschiede. Ganz wichtig. Gott macht nicht gleich. Gott macht den Unterschied. Sie können die Bibel, Sie können diesen Gott nicht verstehen. Sie werden beständig an ihm sich reiben, wenn Sie dieses Prinzip, dieses Leitprinzip Gottes nicht erfassen. Gott macht den Unterschied. Das fängt schon auf der ersten Seite der Bibel an. Er sagt eben nicht, ich lasse auf dieser Schöpfung alles gleich. Nein, ich mache eine Grenze. Ich mache einen Unterschied zwischen Wasser und Festen. Zwischen oben und unten, zwischen den Gestirnen und der Erde, zwischen den Pflanzen und dem. Überall ist es der scheidende Gott, der trennende, der den Unterschied setzende Gott. Und dieses Prinzip ist jetzt nicht nur in der Schöpfung greifbar, übrigens auch bei den beiden Geschlechtern greifbar. Ja? Ganz wichtig, Gott macht einen Unterschied. So, das geht durch, Sie müssen das erkennen, überall geht das durch, dass Gott einen Unterschied macht. Gott macht einen Unterschied in den Himmelswelten. Das sind Engel und das sind Menschen. Gott macht einen Unterschied in seinem Volk, was profan ist, normal, und was heilig ist. Welche 11 Stämme normal sind und welcher Stamm zum Levitischen, zum Priesterdienst gehört. Und wer wiederum getrennt im levitischen Stamm diese Aufgabe hat und diese Aufgabe hat. Gott macht einen Unterschied bei den Völkern. Er setzt Grenzen der Völker. Ganz wichtig, man kann das durchgehen, durch alle Dinge, die Sie jetzt, wenn Sie anfangen, merken Sie es, ein ganz wichtiges Leitprinzip unseres Gottes, dass er einen Unterschied macht. Und immer dann, wenn der Mensch diesen Unterschied nicht akzeptiert oder ihn verwischt, greift er in dieses Handeln Gottes ein, entehrt damit den Lebendigen und geht gegen ihn vor und stört sich und das gesamte System. Und das können Sie wiederum sehr schnell durchexerzieren in allen Bereichen. Wenn ich den Unterschied setzenden Gott, in dem Unterschied gesetzt haben, nicht akzeptiere, widerstehe ich ihm und zerstöre den Kosmos, das System, in dem ich bin. Und das ist bis in die moderne Politik hinein erkennbar. Ja? Ganz hochinteressant. Und das hängt mit der Erwählung zusammen. Unser Gott ist ein Gott, der wählt. Indem er aber wählt, geschieht natürlich etwas ganz Erstaunliches. Nämlich, im Unterschied machend, ja, setzt er vor und anderes zurück. Gibt er Dinge eine Vorstellung und eine Hinteranstellung. Zeitlich oder auch unter Priorisierung, unter Gewichtung. Er kann Dinge beiseite nehmen und anderes dafür hervornehmen. Und dieses Prinzip ist ganz wesentlich für unseren Gott. Und Sie können es natürlich jetzt, das ist ja das Sinn der Sache, an Israel wunderbar durchexerzieren. Dass Sie genau das sehen, dass Gott sagt, ich wähle in meiner Weisheit, in meiner Liebe, in meiner Souveränität, in meinen Planungsgedanken, wird genau dieses Volk eine besondere Stellung haben. Das tue ich. Und dazu greife ich in das Leben eines Mannes hinein, der mich bisher gar nicht kannte, Abraham. Hol ihn heraus, ich trenne ihn, ich löse ihn heraus von dem, was ihn bisher bestimmte. Geh aus deinem Vaterland, aus deinem Haus, aus deinem System. Geh heraus, schaff eine Trennung, einen Unterschied und mache mit dir etwas Neues. Und da geht es einen Weg. Und dieses kleine Mini-Völkchen, das am Anfang aus zwei Personen bestand, Abraham und Sarah, ja, und am Ende der Geschichte aus drei, Abraham, Sarah und Isaac, wo die Völker erreicht werden sollten, dieses kleine Minivölkchen, das ist das, was er jetzt erwählt hat. Und macht mit diesem Volk seine geniale Geschichte durch die Jahrhunderte hindurch. Nehmen wir den ersten großen Passus bis zu dem, was er wollte, dass aus dem einen Samen dieses Volkes der eine Same, glatter Brief, nämlich der Messias kommt, Jesus. Dann wiederum kann dieser Gott, der das eine Volk erwählt hat, in seiner Weisheit, Römerbrief, dieses eine Volk zurücksetzen. Für wie lange? Ach, für inzwischen fast 2000 Jahre. Zurücksetzen zugunsten einer ganz anderen Passus, einer ganz anderen erwählenden Tat, nämlich dem Handeln an seiner Gemeinde aus den Nationen und seinem Volk. Schafft einen weiteren Organismus, seine Gemeinde, seinen Leib, ist aber damit mit der erwählenden Tat, was sein Volk Israel angeht, ja noch gar nicht fertig. Und sagt uns im Römerbrief, wenn dann dieser Prozess der neuen Erwählung seinen Abschluss gefunden hat, Römer 11, dann nehme ich wieder diese andere Sache und stelle die wieder nach vorne. Und dann mache ich bei dem Ding wieder von weit. Ah. Verstehen Sie, dass das ganz, ganz wesentlich ist, es zu begreifen, wie Gott hineingreift, nicht in einer Gleichmacherei, so in einem Unterschied setzenden Handeln, was uns furchtbar ärgern kann, weil wir uns an der Souveränität Gottes reiben, ja? Oder weil wir etwas ahnen dürfen, das ist Gott, Mann, Andreas, das ist Gott, lass die Finger davon, sieh seine Souveränität, akzeptiere seine Souveränität, sieh seine Liebe, sieh seine Weisheit, sieh seine planen Gedanken. Ärger dich nicht an der Erwählung, akzeptiere sie. Akzeptiere sie in zweierlei Hinsicht. Akzeptiere sie, wenn du nicht in diesen erwählten Kreis hineingehörst. Wichtig. Was für eine eigenartige Entwicklung am Rand der christlichen Szene der Judaisierung. Hallo Freunde, habt ihr den Unterschied nicht kapiert? Wenn ich als Heide auf die Welt gekommen bin, dann bleibe ich auch Heide. Ich werde mich nicht über diese Trennung, die er gesetzt hat, hinwegsetzen. Auf gar keinen Fall. So hat er mich in diese Welt geschickt und das habe ich zu akzeptieren. Akzeptiere das. Nicht nur was das angeht, auch alle anderen Unterschiede, die er gesetzt hat. Ja? Und wenn ich in diesen erwählten, erstrebten Kreis hineingehören darf, dann begreife ich natürlich sofort, warum gehöre ich jetzt in diesen erwählten Kreis hinein? Warum? Warum? Das war ja von vornherein klar. Er konnte ja nicht anders, nicht wahr? Nein, das ist ja genau das, was wir begreifen. Nie und nimmer. Sondern wir haben ja genau das erarbeitet. Der einzige Grund ist seine Souveränität, sein Wille, sein Plan, seine Setzung, seine Liebe. Das heißt, wir erleben Römer 8, es ist die Gnade des Berufenden. Das heißt, der Erwählte erlebt nicht Verdienst, genau das ist das gegenteilige Prinzip, Anrechnung, Lohn, sondern der Erwählte erlebt das Erwähltsein als Gnade. Als Gnade. So, und das ist ja durch die Basis der neutestamentlichen Gemeinde. Jetzt sind wir im Neuen Testament angekommen, mit diesem großen ersten Prinzip. Dass die neutestamentliche Gemeinde sich ja jetzt nicht als eine Verdiensttruppe sieht, die eben jetzt logischerweise in eine besondere Beziehung zu Gott hineingekommen ist, sondern dass die neutestamentliche Gemeinde sich im tiefsten und eigentlichen und wesentlichen als unverdient begnadet sieht. Und wenn eine Gemeinde, einzelne Glaubende, das ausatmen, das ausstrahlen, gibt es ihrem Leben natürlich einen ganz anderen Geschmack. Also wenn man immer so im Hintergrund den Eindruck hat, so ein bisschen war es ja schon klar, dass ohne mich der Laden nicht läuft. Und es war eigentlich schon deutlich, was sollte Gott machen. An mir konnte ja schlecht vorbei. Ja? Sodass die Gemeinde ganz tief das in sich trägt und das erfasst, existenziell erfasst. Der einzige Grund, warum Sie und ich an Jesus Christus glauben dürfen und zu seiner Gemeinde gehören und Epheser 1 erwählt sind vor Grundlegung der Welt, ist sein erwählendes Handeln und nichts anderes, überhaupt nichts anderes. Es gab in Ihnen und in mir keine äußeren Voraussetzungen, kein Druck, keine Manipulationsmöglichkeit, keine Einflussmöglichkeit. Genau das macht ja der Römerbrief deutlich bei Jakob und Esau. Jakob und Esau, der Gedankengang im Römerbrief ist ja genau der, bevor die beiden sich irgendwie positionieren konnten, vorgeburtlich gesetzt, damit herausgenommen aus menschlicher Einflussnahme, sagt Gott, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, ist gesetzt, ist bestimmt. So. Das heißt, Gott kann nun in seiner Handlung, in seiner Erwählung so souverän sein, dass er Ordnungen, die in der Welt bestehen, die normal wären, Ordnungen sogar, die er teilweise selber gesetzt hat, kann er, der Erwählende, außer Kraft setzen. Das ist ja nun, jetzt brauchen wir ja biblische Beispiele, das ist natürlich jetzt insbesondere bei den Patriarchen ja wunderbar erkennbar. Ja, den ersten haben wir schon, Abraham. Ohne jeglichen Grund, warum gerade ihn, warum nicht die anderen aus der großen Sippe, greift Gott hinein. Gut, sagen wir, das war der Anfang, aber ab dann läuft es normal. Nein, ab dann läuft es nicht normal. Denn wir wissen ja genau das, dass du das ganze Gemurks, als dann der Ismael endlich auf der Welt war, wie Abraham um diesen Ismael gekämpft hat. Hochinteressant. Wo Abraham sagt, ich kann locker mit Ismael leben. Gott, von mir aus kannst du da oben Namensänderung und der läuft durch. Ich bin mit Ismael und Sarah auch und Hagar sowieso. Wir sind top zufrieden mit dem Modell Ismael. Das ist genau das. Es ist der Erste, der auf der Welt kam. Endlich habe ich einen Sohn. Alles erledigt. Können wir nicht in Ruhe leben? Und Gott sagt zu ihm, diese Ismael-Geschichte, mit der komme ich auch klar. Aber du wirst von deiner Frau dieses Kind bekommen und der wird es sein. Der wird es sein, wenn die Linie weiterläuft. So, und jetzt kommen wir zu 1. Mose 21, das Kapitel des großen Lachens. Ja, es wird dann nur gelacht. Der Isaak, der große Lacher, ist da. Ja, die große Lachnummer Gottes ist da. In allen Schattierungen wird gelacht. Und im selben Kapitel findet eine Austreibung statt. Habe ich immer früher gestört an diesem etwas herben Ausdruck, der da in der Lutherbibel drinsteht. Aber wenn Sie mal gucken, das war auch nicht schön. Es kommt der Tag, an dem Abraham Ismael und Hagar hinaustreibt, trennt, wegnimmt. Und das ist genau das Prinzip. Interessant. Das heißt, er sagt entsprechend dem Befehl Gottes, deine Wahl lag auf dem Isaak. Und jetzt folgt Scheidung. Jetzt folgt Trennung. Jetzt folgt Klärung. Das ist Isaak, da geht die Linie der Wahl weiter. Das ist Ismael, da geht die Linie der Wahl nicht weiter. Sehr wichtig, das zu begreifen. Das geht bis ins Neue Testament hinein, wo dann im Galaterbrief das Ismael-Isaak-Thema noch einmal aufgenommen wird. Von der geistlichen Ebene. So denkt man, gut, es gibt immer die Ausnahmen von der Regel, jetzt haben wir echt den Isaak, aber jetzt sind wir im gesicherten Bereich. Und dann kommt da gleich das Nächste, Sie haben es jetzt gelesen. Dann kommt Jakob und Esau. Nein, eigentlich heißt es ja Esau und Jakob. Nein, Jakob und Esau, sagt Gott, so machen wir das. Gott, warum denn? Weil ich Gott das so bestimmt habe. So, und dann entdecken Sie an diesem Jakob, das ist allein ein Thema für sich, entdecken Sie die Unnötigkeit des Menschen, der Erwählung nachzuhelfen. Und wie Gott trotz unserer ganzen Bemühungen zu seinem Ziel kommt. Ja, denn das war genau das, was sagt Jakob, es ist doch alles schon vorgeburtlich bestimmt, lass Gott doch machen. Und das kann Jakob nicht. Das kann er nicht. Und deswegen schliert und schmiert und trickst und macht dieser Mann jahrzehntelang rum, bis er so ziemlich alles kaputt gemacht hat, was möglich war. So ziemlich alles kaputt gemacht. Sein Bruder verkrault, das ist auch die höfliche Aussage, die Ehe zwischen Rebekka und Isaak enorm in die Schieflage gebracht, gelogen, rumgetrickst, Geschäftsgebaren, alles nur, um das hinzukriegen, was Gott sagt, mache ich sowieso. Aber ich mach's und nicht du, bis er endlich da war, gingen Jahrzehnte vorbei, bis ein Jakob sagt, das lasse ich mal Gott machen, schauen, was passiert. Und dann, als dann zurückkommt, dann geht er vor Gott auf die Knie, Machanaim, 1. Mose beim Doppellager, wo die Engel da sind, und sagt diesen wunderbaren Satz: Ich bin nicht wert der Güte und Treue. Der Güte und Treue, die du mir zugewandt hast. Ja, wieder ganz wichtig, aber das Prinzip wieder umgekehrt. Jakob wird vorgezogen, er ist der, der erwählt ist. Esau wird zurückgesetzt. Und Sie erkennen an der ganzen Esau-Edom-Geschichte bis hinein die letzte Diabolik, die da drin steckt, was für ein ringendes Zurückgesetztes ist, wenn er das nicht akzeptiert. Ich denke, man will ihn wissen, der letzte uns bekannte Edomiter war Judas. Judas Iskariot. Hochinteressant. Zu begreifen, der Zurückgesetzte, der Ring, der den zweiten Weg hat. So, okay, wir sind durch. Na gut, jetzt haben wir endlich den Jakob. Und der Jakob hatte dann, Gott sei es gedankt, durch diese vier Frauen auch relativ viel Auswahl. 12 Söhne. Und dann geht es ja alles durcheinander. Sie kennen ja die Geschichte. Ruben, Nummer 1, der es ja gewesen wäre nach der Ordnung, fliegt der Deich durch sein bescheuertes Verhalten aus dem Ranking raus. Und dann stürzt natürlich der gesamte Fokus der Hoffnung auf den, den offensichtlich Gott ja erwählt hat, nämlich Josef. Das scheint ja dann zu sein. Josef scheint es ja zu sein, denkst du? Josef war nur für eine kurze Zwischenphase der, der es war. Es ist ein ganz anderer. Es ist komischerweise Judah. Judah. 1. Mose 49. Großer Jakobssegen. Judah, du bist's. Und wir fragen uns, Herr, warum gerade Judah? Und dann merken wir, Mensch, das läuft uns jetzt überhaupt nicht ein. Denn wenn Sie mal nachlesen, die Geschichte überspringen wir immer, weil sie so scheußlich ist. Ja? 1. Mose 38 hat sich Judah absolut daneben benommen. Absolut daneben benommen. Judah hat sich zum einen vom Familienverband distanziert, ist raus aus dem Kernbereich, hat sich getrennt, hat sich eine Frau genommen aus nichtjüdischem Hintergrund, hat dann diese blöde Geschichte mit seiner Schwiegertochter da die Kinder gekriegt. Sie erinnern sich vielleicht an diese blöde Geschichte, ist ja wirklich nicht gerade sehr erfreulich. Ein einziges Kapitel des Chaos. Und Gott sagt, den habe ich erwählt. Und wir sagen, Herr, wir haben bei Jakob noch 10 andere zur Auswahl. Könnten wir uns vielleicht mal aus dem Potpourri was Geeigneteres rauszunehmen, was vielleicht ein bisschen qualitätsmäßig hochwertiger ist als gerade der Typ, der da sich innerlich distanziert hat und da so blöde Frauengeschichten da im Bettgeschichten hat. Das ist ja nicht gerade als weiterer Messiasgeber geeignet. Gott, ich habe den erwählt. Judah, du bist's. Und aus dem Stamm Judah kommt Josef und nach Josef kommt Jesus. Verstehen Sie, das ist das Prinzip, das wir begreifen. Das ist etwas, was wir ganz tief verstehen müssen, dass Gott souverän ist in seiner Wahl. Und dass wir diesen Teil auch bewusst aufnehmen. Sie können unseren Gott nicht verstehen ohne das Geheimnis, ohne die Marke seiner Erwählung. Ich nehme nur ein Beispiel und die anderen 35 können Sie selber sich erarbeiten. David. Für uns ist das jetzt alles klar heute. Für uns ist alles klar. Natürlich David, natürlich. Warum David? Bitte, wenn Sie mit mir ganz kurz nach Bethlehem gehen, mit dem alten Samuel, dann war da überhaupt nichts klar. Und Sie wissen, dass der Samuel sich extrem schwer getan hat, überhaupt über die Saul-Krise hinweg einen neuen Auftrag Gottes anzunehmen. Und im Inneren immer wieder gehadert hat mit dieser eigenartigen Führung Gottes bei Saul. Saul habe ich verworfen. Samuel, da kannst du rumwursteln, wie du willst. Ich habe Nein gesagt. dann bekommt er endlich einen neuen Auftrag. Und dann tritt diese geistliche Persönlichkeit, dieser Samuel, und sagt, gut, dann sei es halt so, dann halt einer aus Bethlehem, aus dem Hause Isais, meinetwegen. Und Sie wissen das doch. Wie er da vor dem Ersten steht, sagt, gut, Herr, danke. Eliab, gut, das wäre eine Alternative für Saul. Und dann wandern durch. Sie kennen ja diese eindrückliche Geschichte. Das ist ja eine einzige Prophetenblamage. Sie müssen sich mal den Samuel vorstellen, wie der sich gefühlt haben muss. Wie er sich gefühlt haben muss. Die Zahl wurde immer kleiner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo? Habt ihr noch einen? Ja, den Hirtenjungen da draußen. Soll das wahr sein, Herr? Soll das wahr sein? Machst du sowas Irres? Ja, ich mache sowas Irres. Der Hirtenjunge da draußen, der ist. Dann kommt der rein, der Hirtenjunge, und wird gesalbt. Du bist König. Wir sagen, ja, der große König David. Damals war das gar nicht klar, überhaupt nicht klar. Gott sagt, den habe ich erwählt. Warum sind Sie zum Glauben gekommen? Warum gehören Sie Jesus? Warum? Lassen Sie uns das ganz tief, ganz, ganz tief inhalieren. Ganz tief inhalieren, weil Gott es so wollte. Der einzige Grund, weil Gott es in seiner Weisheit und Liebe so wollte. Und Jesus, Leute, das inhaliert haben. Die haben sie dadurch geimpft, wunderbar geimpft. Gegen diesen Hochmut, der immer wieder diesen Stolz, gegen dieses Ich bin's, ich hab, ich kann's. Weil sie im Grunde wirklich tief in ihrer Persönlichkeit wissen, Herr, das ist pures Erbarmen. Pures Erbarmen. Und das ist ja gerade dann in Familienzusammenhängen dann mal greifbar, die jetzt keine so christliche Kette da vorweisen können der letzten 18 Generationen. Sondern wo vielleicht einer aus einer Reihe von 4, 5 sagt, warum bin ich jetzt Jesus begegnet? Und mein Bruder, meine Schwester, mein Vater, meine Mutter, die wollen vielleicht alle noch nichts von Jesus wissen. Warum gerade ich, Herr? Uns mit Händen greifen können? Es ist unlogisch, ja, es ist unlogisch. Es hat nur eine Logik, es hat Gottes Logik. Es hat Wahl. Ohne Erwählung kriegen sie diesen Gott nicht für sich klar. Sie müssen, sie dürfen, sie sollen als ganz wichtiges Leitprinzip unseres Gottes das Prinzip der Erwählung wahrnehmen. Darin kommt seine schöpferische Macht, er setzt, er macht, er trennt, er scheidet und seine geschichtsmächtige Kraft in ganz besonderer Weise zum Tragen. In großer Souveränität ist er dieser wählende Gott. Und der Erwählte sagt Dank und gibt sein Leben hin. Ja? Und der Nicht-Erwählte respektiert die Schätzung Gottes. Und dann wird's gut. Erwählung. 12, ich weiß. Also, das zweite Prinzip, was wir hier haben, das zweite Prinzip hängt mit dem ersten ganz eng zusammen, das wissen die Bibelkenner, nämlich mit der Erwählung hängt ganz eng zusammen die Berufung. Das ist deswegen so wichtig, weil es in der Erwählung jetzt nicht nur, ich sage es mal in meinem Skript, nicht nur um ein persönliches Privatvergnügen des Erwählten geht. Natürlich bin ich ganz persönlich der Profiteur der Wahl Gottes, ganz, ganz klar. Aber es geht nicht nur um ein persönliches Privatvergnügen, sondern die Erwählung hat immer unmittelbar auch eine Berufung zur Folge. Es schließt eine Berufung mit ein. Oder wir könnten es anders sagen, die Erwählung hat einen Zweck. Das reicht. Der Rest. Ich muss so sehen. So, Sie sind jetzt geschützt. Wissen, in welchem Seminar Sie sind. Das war nicht nötig. Also, Sie meinen ja oben, das wäre nicht nötig, Angelika. So. Ja, aber wir freuen uns um die 3,8 Sonnenstrahlen, aber wenn man genau dagegen guckt, ist es nicht ganz so angenehm. Ne? Ich sah Ihr nervöses Blinzeln. Danke. Okay, also zu der Erwählung gehört das andere, nämlich die Berufung. Und Berufung heißt immer, mit der Erwählung hängt also eine Aufgabe, ein Dienst zusammen. Es gibt immer einen Zweck der Erwählung. Das ist was ganz viele auch gerade bei den Erwählungsgedanken vergessen. Nämlich, dass Gott mit seiner Wahl, die Erwählten, die er hat, etwas erreichen will. Nicht nur für den Erwählten selber, sondern durch den Erwählten oder die Erwählten will er wiederum etwas erreichen. Das heißt, sein Trennen, sein Scheiden, sein Herausnehmen ist auch immer wiederum ein, diese Gruppe wiederum einsetzen für ein größeres Ganzes. Diesen Gedankengang entdecken Sie ja mit in der Geschichte Israels. Er nimmt aus der großen Völkerzahl das eine Volk Abraham Israel heraus und aus dem einen Volk wiederum Einzelne, ja, und dann den einen aus dem einen Volk, um wiederum durch den einen und die Einzelnen die größere Gruppe zu erreichen. Und so geschieht es auch dann wiederum bei den Berufungen innerhalb der Gemeinde. Er nimmt dann eine Gemeinde heraus, sie sind die herausgerufenen Ekklesia, sie werden herausgenommen, sie werden getrennt, erwählt, herausgenommen aus dem Normalen, aber nicht um sich in der Weise zu absorbieren von dem Rest, sondern in der Funktion der herausgerufenen eine Bedeutung zu haben für diese Gruppe, aus der sie herausgerufen worden sind. Das ist etwas ganz Wichtiges zu begreifen. Es gibt keine Anbiederung oder Identität mit der Gruppe der Herausgerufenen, aber es gibt ein Dienen zugunsten derer, die eben da noch nicht herausgerufen worden sind. Deswegen Matthäus, Bergpredigt, ihr seid Salz, ihr seid Licht, ihr habt eine Aufgabe, ganz, ganz wichtig, aber nicht nur in diesem Sinn Salz und Licht, sondern auch über den irdischen Rand hinausdenkend wird diese Gruppe herausgerufen, der Gemeinde, um vorbereitet zu werden für Aufgaben, die jenseits des irdischen Systems der Grenze liegen. Er braucht seine Gemeinde, er braucht seinen Leib auch für die zukünftigen Tätigkeiten, Vorbereitung und Zubereitung für andere Aufgaben. Also, es findet eine Berufung statt. Zur Berufung gehört natürlich, da könnte man jetzt im Themenbereich Israels eine Menge sagen, ich dachte, ich mache es mal so, ich steige mit Ihnen ein im Propheten Jesaja. Und im Propheten Jesaja wird das Thema der Berufung für die Völkerwelten ja mit einem ganz wichtigen Ausdruck versehen, nämlich, dass Israel beschrieben wird als der Knecht Gottes. Ja? Und hinter dem Begriff Knecht Gottes steckt ja schon der Dienstcharakter. Ich habe dich, Israel, erwählt als meinen Knecht. Und zwar als meinen Knecht mit einer ganz bestimmten Funktion. Nämlich, dass du, mein Knecht Israel, dass durch dich das, was in Israel beheimatet ist, nämlich die Gotteskenntnis, dass sie dadurch hineinkommen soll in die Völkerwelten. Und dieser Gedankengang wird nun dem Propheten Jesaja immer weiter zugespitzt, indem nicht mehr nur vom Volk Israel als dem Knecht Gottes gesprochen wird, sondern wiederum aus dem Volk Israel als dem Knecht Gottes, der eine Gottesknecht in ganz besonderer Weise herausgehoben wird. Das ist beim Bibellesen fast ein bisschen schwierig. Das wechselt nämlich andauernd zwischen Israel als dem Gottesknecht und dem Messias, / Jesus, als dem einen Gottesknecht aus dem ganzen Volk des Gottesknechtes. Das heißt, es gibt eine Berufung Israels und aus der Berufung Israels wird die Berufung des einen, nämlich Jesus, nämlich nicht nur für sich selbst da zu sein, sondern indem ich berufen bin, habe ich eine ganz besondere Aufgabe. Und dass der Gottesknecht Israel, speziell der eine Gottesknecht Jesus, eine besondere Aufgabe hat, das ist klar. Wir gehen zurück, das Leben von Jesus. Dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, den habe ich erwählt. Da liegt meine ganze Freude dran. Und er wird das hinausführen, es wird ihm gelingen, wozu ich ihn gesandt habe. Und dann geht dieser Sohn Gottes seinen Weg der Berufung, hat eine ganz bestimmte Berufung. Er ist der Erwählte, Gottesknecht, der Messias, der Sohn Gottes, Jesus, der Erwählte, einer ganz bestimmten Berufung. Dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Das heißt, der Erwählte automatisch, der Erwählte hat immer eine Berufung. Es ist nicht ein Zustand außerhalb einer Aufgabenstellung, sondern diese Erwählung greift immer zugleich in eine ganz konkrete Berufung hinein. Das heißt, wir entdecken, hinter dieser Wahl stecken Zweckgedanken Gottes. Gott möchte damit natürlich etwas ganz Bestimmtes erreichen. Er möchte mit diesen Erwählten eine ganz bestimmte Zielgruppe erreichen durch Israel, die Völkerwelten, durch den Messias, die gesamten Welten und fordert auf, jetzt die Berufung ernst zu nehmen. Wenn also Menschen Gott kennenlernen und von ihrer Erwählung erfahren, ist das eine, dass sie in großer Dankbarkeit da sind und ihr Leben hingeben. Erfahren sie von ihrer Berufung, erleben sie das, was Paulus Epheser 4 sagt. Lebt nun würdig entsprechend eurer Berufung. Wir würden vielleicht sagen, nehmt eure Berufung wahr. Nehmt sie ernst. Lasst es euch ein ganz wichtiges Anliegen sein, ihr, die ihr erwählt habt, jetzt begreift, was für eine Berufung ihr habt, diese Berufung auch tatsächlich in eurem Lebensalltag zu praktizieren. So, das heißt, es kommt ein ganz besonderer Lebensstil dazu, der Lebensstil der Berufenen. Und das ist natürlich, da geht es in die Türen weit auf, das ist ja klar. Das sehen Sie förmlich vor sich. Jetzt sehen Sie über dem Thema den ganzen zweiten Teil des Epheserbriefes. Ihr dürft doch nicht mehr leben wie die Heiden. Es geht doch nicht mehr. Ihr könnt doch jetzt nicht leben, ihr als Erwählte, ihr als Berufene, als ob ihr nicht erwählt und nicht berufen wärt. Das heißt, es besteht die Gefahr, und Sie merken, dass da eine ganz große Herausforderung ist an die Persönlichkeit des Einzelnen, das auch wirklich wahrzunehmen in seinem Leben. Ich bin von Gott erwählt worden, ich bin von ihm berufen worden, damit bin ich zu einem ganz bestimmten Lebensstil, im umfassenden Sinn, einem ganz bestimmten Lebensstil hingesetzt. Dieser Lebensstil ist einmal Epheser 4 beschrieben in Bezug auf die Trennung vom bisher alten Lebensstil. Sehr wohltuend. Und zwar nicht mehr, ihr dürft nicht mehr, das ist das Billigste, sondern im Sinn von, ihr müsst nicht mehr leben wie die Heiden. Ihr seid befreit, anders leben zu können als die heidnische Welt um euch herum. Und was ist überhaupt das wichtigste Kennzeichen? Neben mancher Amoralität, da sind wir ganz besonders scharf drauf, da ist Gott gar nicht so scharf drauf. Das Wichtigste ist, dass Gott sagt, euer Verstand ist nicht mehr verfinstert. Das ist das wichtigste Kennzeichen. Ihr habt keinen verfinsterten Verstand mehr. Ihr könnt endlich anfangen, richtig zu denken. Ihr IQ nimmt zu, der bleibt nämlich gleich, da ist wenig zu machen. Ja, sondern Verstand im Sinn von Wahrnehmen der Welt, wie Gott sie sieht. Ist euer Verstand nicht mehr verfinstert. Ihr seid nicht mehr verhärtet in eurem Sinn. Das ist das wichtigste Kennzeichen derer, die an Jesus glauben. Dass sie anfangen können, in anderen Welten zu denken. Sie, die mit mir schon ein paar Jahrzehnte unterwegs sind, das merken wir erst im Laufe der Jahrzehnte unseres Lebens mit Jesus, was das für ein Vorrecht ist, nicht mehr in den alten, eingerosteten, engen Kategorien des Lebens leben zu müssen. Die Miezekatze. Ich erkläre es Ihnen an der Miezekatze. Heute Morgen kamen wir am Frühstückstisch auf eine nachbarschaftliche Katze. Und ich sagte in meiner Naivität, lebt das Vieh eigentlich noch? Worauf ich also massiv angegangen wurde, von wegen jede Katze hat neun Leben und so Sprüche. Und ich sage, ein Autoreifen kann neun Leben ganz schnell auslöschen. Also von daher, ich habe es einfach schon lange nicht mehr gesehen. Lebt diese Katze noch? Ja, sie lebt noch. Worauf eine andere Person am Frühstückstisch sagte, deswegen sperrt XYZ die Katze in der Wohnung ein. Die ist nur in dieser Wohnung. Andere sagt, ist sie denn zufrieden? Worauf die Person sagte, sie kennt ja gar keine andere Welt. Die Wohnungstür ist für die das Grenz des Universums. Und das ist das Leben von manchen Leuten. Ohne Gott. Die haben ein sehr kleines Universum. Das ist ein sehr kleines Universum. Die sind nur in ihrer kleinen, materialistischen 3D-Welt. Da sind sie drin. Das ist wie eine normale Mietwohnung. Da kann ich meine Jahrzehnte meines Lebens abfristen. Natürlich. Ich denke, das ist das Universum. Das Universum besteht aus Bad, Küche und WC. Ja? Und vielleicht noch Schlafzimmer und das war's. Und da bin ich, mein Universum, das war's. Oder gehen für mich irgendwann mal, Gott sei es gedankt, die Türen auf und ich merke, da gibt es ja viel mehr. Es gibt ja Gott. Es gibt ja seine Welt, seinen Himmel. Und ich bin der kleinen Keksdose unterwegs, des Planeten Erde. Aber das ist eine ganz andere Welt, die sich mir auftut, der ich denken darf. Euer Verstand ist nicht mehr verfinstert. Ihr müsst nicht mehr in dem alten System leben. Lebt entsprechend eurer Berufung. Da leben sie Berufung, wenn sie nicht in den alten Denkkategorien weiterlaufen. Das ist die eine Linie. Die zweite Linie, Epheserbrief, ist natürlich Berufung, Leben in einer neuen Ethik. Ja, sicher, einer neuen Ethik. Und die neue Ethik nimmt sehr praktische Dinge ins Visier. Sie kennen das, Epheserbrief, Kapitel 4. Seid nicht zornig, stehlt nicht und ganz besonders redet die Wahrheit. Sie wissen, das ist damit die Hauptsünde, diese Welt in eine schiefe Ebene hineingerät, durch die Macht der Wörter mit all ihren Lügengebäuden und Halbwahrheiten, was da alles abgeht. Wir sind ja eine Welt, die das ja wie keine andere Zeit erlebt, in einer Übermüllung von Wörtern, die uns ein Gebäude aufbauen. Lebt in der Wahrheit. Und dann geht es hinein in die Ethik der gesellschaftlichen Zusammenhänge, alle Bereiche. Und dann geht es in die missionarische Dimension, Epheserbrief. Zu sagen, ihr habt auch die Aufgabe, kauft die Zeit aus, seid Licht, seid Salz, überall das Berufungsprinzip. Bis hin dann in der geistlichen Dimension, dann schließt es ab mit der Waffenrüstung, Epheser 6. Das heißt, hier wird Berufung jetzt ganz, ganz praktisch. Der Erwählte ist der Berufene und der Berufene, das zeigt sich in dem, was er tatsächlich tut. An ihrem Gott wird klar, dass sie sich als Erwählten erfahren, Dank, Lobpreis, Anbetung, Hingabe, als Berufen erlebten, weil sie sagen, Herr, ich möchte gerne in meinem Leben diese Berufung leben, zu der du mich berufen hast. Ich möchte gerne in dieser Berufung unterwegs sein. So, das ist jetzt die ersten beiden Dinge, da ich denke, da sind wir uns miteinander einig, das ist ganz klar. Also die haben sie alle auch drauf, hoffe ich. Also zu sagen, Gottes Handlungsprinzipien, das ist Erwählung. Gottes Handlungsprinzip ist Berufung. Und das können wir dann neutestamentlich für uns, wenn wir es wollen, noch festmachen. Wir können ja viele Stellen nennen, ich will sie da jetzt nicht mit zu vielen Stellen abfüllen. Im Römerbrief, Sie kennen diesen Passus, der uns ausersehen hat, der hat auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten, dem Bild seines Sohnes, Römer 8, damit er der Erste unter sei oder vielen Brüdern, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die Berufener, die hat er auch gerecht gemacht hat, die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Klare Linie. So, erstes Handlungsprinzip, Erwählung. Zweites Handlungsprinzip, Berufung. Drittes Handlungsprinzip, Geschichte. Man kann auch ergänzen, Geschichtsplan. Geschichte. Sie kommen an diesem Gott nicht vorbei, ohne zu begreifen, dieser Gott denkt in Geschichte. Es ist immer wie faszinierend, da unterscheiden sich die theologischen Auslegungssysteme fundamental. Ob ich von einem Geschichte machenden, Geschichte setzenden, Geschichte praktizierenden Gott ausgehe oder nicht. Der hat was vor, dieser Gott. Und er hat richtig viel vor, dieser Gott. Es ist nicht so, dass unser Gott am Anfang einmal das Universum, wenn man das überhaupt noch ihm zutraut, das Universum ins Dasein gerufen hat und dann gesagt hat, jetzt müssen wir mal sehen, was läuft, sondern dass dieser Gott das Universum ins Dasein gerufen hat. Er war schöpferisch tätig, gleich mit seiner zweiten Kraft, nämlich er ist auch geschichtsmächtig. Diese beiden Dinge hängen unmittelbar zusammen. Die schöpferische Tätigkeit und die Geschichtsmächtigkeit Gottes. Das entdecken Sie dann, wenn im letzten Buch der Bibel die großen Doxologien kommen, die großen Lobgottesdienste, immer in Etappen. Dann werden immer diese beiden Elemente besonders herausgegriffen. Der schöpferische und der geschichtsmächtige Gott. Die sind fast in einem zusammen, sind zwei Seiten der einen Medaille. Das schöpferische Handeln Gottes und das geschichtsmächtige Handeln Gottes. Gott hat eine Geschichte gemacht und er hat sich nie aus der Geschichte verabschiedet. Man kann es eigentlich ein bisschen schärfer formulieren, damit wir merken, dass das wirklich von Bedeutung ist, dass man begreift, wenn ich diesen Gott nicht in seiner Geschichtlichkeit wahrnehme, dann werde ich diesem Gott nicht begegnen. Ich werde ihm nicht begegnen, ich werde außen vor bleiben, weil er sich in der Geschichte präsentiert, weil er in die Geschichte eingegangen ist. Und das ist etwas ganz Entscheidendes, dass wir dann auch, wenn wir das begreifen, dann natürlich auch sehen, dass, wie soll ich es denn ausdrücken, dass sich dann auch die Dinge entwickeln. Dazu gehört ganz vieles, was uns als normale Bibelleser manches Mal furchtbar nervös macht. Nämlich, dass wir sehr gerne die Bibel auf einer Ebene auf uns wirkend sehen wollen. Und wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, dann merken wir aber, sie ist in einem geschichtlichen Fluss. Das heißt, zu bestimmten Zeiten waren bestimmte Dinge noch nicht oder nur anteilig oder nur vorläufig da. Und es entwickeln sich die Dinge. Und das ist etwas, wo wir mit unserer Art zu denken und zu leben, unserer Prägung aus unserem Kulturkreis, uns immer wieder schwer tun. Also ich nehme ein Beispiel. Man entdeckt das zum Beispiel, wenn man mit Menschen diskutiert über die Entstehung der Gebote Gottes im Alten Testament. Wenn wir überhaupt noch die Gebote lesen, also nicht nur die 10, sondern überhaupt noch in den mosaischen Büchern lesen, merken wir ja, da werden Dinge Stück für Stück dargelegt. Das kommt nicht als das bürgerliche Gesetzbuch komplett rüber, wie bei uns ordentlich Deutsch das wäre, sondern das kommt da mal ein Block, dann kommt wieder was weiteres, dann kommt wieder ein Vorfall, aufgrund dessen Gott reagiert und ein Gesetz gibt. Und für uns ist das alles, das ist so Stückeleskram. Ja? Das ist gar kein Guss. Da ist so, und wir müssen da umdenken. Das sind diese Dinge, die wir begreifen müssen, dass sich hier im Vollzug des Lebens Gott mit dem Leben verbindet und sich in dem Leben offenbart. Und das entdecken Sie schon bei den Gesetzen. Es gibt zum Beispiel diesen Passus, wo der normale europäisch denkende Christ ganz nervös wird. Es gibt einen Vorfall, wo Mose nicht weiß, was er tun soll, weil es dafür noch kein Gesetz gibt. Und dann sagt er, da haben die erstmal eingesperrt, die da sich verfehlt haben, ich frage mal Gott. Und wir sagen, Herr, das hättest du ja vorher regeln können. Ja, das war doch klar, dass das passiert. Da hättest du vorher, da damals schon auf dem Sinai sagen können, für den Fall X ordne ich folgende Lösung an. Jetzt ist also der Mose steht also da ohne Handlungsanweisung, für einen Deutschen undenkbar, ohne Handlungsanweisung. Ja? Und da merken wir, das vollzieht sich erst im Leben. Ja? Oder, wer ist Gott? Das ist eine schlichte und wichtige Frage, wer ist Gott? Und Gott sagt, die habe ich mich so offenbart. Ich habe meinen Namen dir genannt, El Shaddai. Dir habe ich diesen Namen noch nicht geoffenbart, dass ich übrigens Jahwe heiße. Zu dir sage ich, ich bin Immanuel, Adonai, der Gott, der sieht. Und wir sagen, Herr, ja, was denn jetzt? Ja? Und Gott sagt, merkst du nicht, dass ich mit dir einen Weg gehe? Ich gehe mit dir einen Weg. Und dann wird es noch spannender. Wir sagen, wo ist dein Sohn? Und er sagt, ich bin immer schon da. Wir sagen, ja, wo denn? Kannst du nicht mehr sagen, hallo, hier bin ich, Jesus. Er sagt, nein, ich bin da. Im Engel des Herrn, ich bin da in den mitfolgenden Felsen, ich bin da in den großen Messias-Psalmen, ich bin da als der Gottesknecht, ich bin da. Und dann tauche ich auf und stelle mich nein ins Neue Testament und dann sagst du endlich, ich bin Gott. Nein, sagt er nicht, aber es wird sich offenbaren. Und wenn sie nicht mit Gott diesen Weg gehen, dann werden sie an ihm scheitern. Sie werden an ihm scheitern. Und jetzt gucken sie mal in ihr Jesusleben und ich in mein Jesusleben hinein. Genau so war es doch. Dass Gott mit ihnen in den letzten Jahrzehnten doch einen Weg gegangen ist. Das, was wir heute mit Jesus und von Jesus und von der Bibel wissen, ist doch ganz anders als das, was sie vor 30, 40, 50 Jahren von ihm wussten. Da ist er auch mit ihnen einen Weg gegangen. Er hat sich mit ihnen verbunden, in der Geschichte ihrer Biografie, hat sich ihnen gezeigt, hat sich ihnen geoffenbart, hat Dinge korrigiert, hat Dinge vertieft, hat Neues dazugebracht. Und so ist eins nach dem anderen in ihrem und meinem Leben entstanden. Und natürlich wissen wir miteinander, das ist nur ein Bruchteil, ein absoluter Bruchteil von dem, was wirklich in ihm ist. Genauso wie es im mosaischen Gesetz heißt, das, was verborgen ist, das bleibt auch verborgen. Das ist viel. Was aber offenbar ist, das wollen wir annehmen. Was uns gesagt hat, das wollen wir annehmen. Was wir verstehen durften, das wollen wir behalten. Nicht mehr zurück. Immer nach vorne orientiert zu sehen, was macht mein Gott in seiner Geschichte mit mir weiter. Gott schafft nicht einmal das gesamte Set und dann gehen Sie mit dem Set die nächsten 50 Jahre durch, sondern Gott sagt, ich sage es mal in meiner Sprache, klingt dich ein, jetzt gehen wir einen Weg. Und auf diesem Weg der Geschichte mit dir, auf diesem Weg der Geschichte wird Entscheidendes Geschehen an Offenbarungen, an Verstehen, an Begreifen, an nachvollziehen, und zwar mit deiner Biografie, mit deinem Leben verbinde ich mich. Dinge, die sie vor 30 Jahren noch gar nicht hätten verstehen können, verbindet jetzt Gott heute mit ihrem Leben und macht da was Sinnvolles draus. Und genauso ist es auch mit der Bibel. Deswegen kann Paulus, ohne sich entschuldigen zu müssen, im Epheserbrief in Kapitel 3 sagen, das war früheren Generationen nicht geoffenbart. Nicht, weil es Gott nicht schon gewusst hätte. Soweit Gott sagt, das muss ich zu der Zeit denen noch gar nicht sagen. Das sage ich zu einem anderen Zeitpunkt einer anderen Person. Dazu gehört insbesondere, Sie wissen das, das Gesamtgeheimnis der Gemeinde, dieser ganz besonderen organischen Wesenseinheit, die Gott aus Juden und Heiden schafft, die im Glauben in Christus eins sind und den Leib des Christus darstellen. Das, sagt Paulus, das war zwar schon vor Grund in der Welt klar, aber geoffenbart war es nicht im Schwerpunkt im AT, den Propheten, sondern erst im NT, der apostolischen Lehre, ist es dann hingekommen. Und jetzt hat es seine Bedeutung. Und so wird es weitergehen. Geschichtsdenken ist ganz entscheidend für unser Verstehen, für unser Begreifen, für unser Wahrnehmen dieses Gottes. Gott ist in der Geschichte, in der Geschichte. Er ist nie irgendwo, wissen Sie, an einer Meta-Ebene, er ist mitten in Raum und Zeit drin. Und das macht natürlich Israel in besonders schöner Weise deutlich. Man kann auch da das Positive und das Negative sehen. Man kann es sehen, wie ärgerlich das ist, dass Gott geschichtsmächtig ist. Ganz viele hätten diesen Gott lieber als eine Art über allem thronenden, letztendlich nichtssagenden Präsidenten. Ja? Das wäre ihnen am liebsten. Irgendwo da oben thront Gott, aber unten sind wir im operativen Geschäft und da macht er eigentlich dann nicht richtig mit. Aber Gott macht ganz richtig mit. Er mischt so mit, dass er in das Leben eines Abraham hineingreift, ganz real hineingreift, an einem ganz bestimmten Ort, einer ganz bestimmten Zeit, einer ganz bestimmten Kultur. Und so ärgerlich real Geschichte macht, dass sich heute die Heidenvölker an diesem Volk ärgern müssen. Was hätten wir viel weniger Probleme, nicht wahr? Heute an diesem Tag. Wenn es dieses reale Geschichtshandeln Gottes mit diesem Volk nicht geben würde, da wären unendlich viele dankbar. Diese paar wenigen Quadratkilometer auf dieser Welt, wo Gott sich geschichtlich so verankert und so verortet hat, sind bis heute ein vehementer Anstoß und ein Ärgernis, dass dieser Gott so real ist. Und das ist der letzte, tiefste Grund auch, geistliche Grund, warum man mit diesem Problem nicht klarkommt. Denn man trifft in diesem Problem der Realität Israels bis heute, stößt man an den real vorfindlich Geschichte setzenden Gott. Noch einmal, ein Gott, der irgendwo auf irgendeinem Fixstern seinen Tempel hat und da vor sich hin lebt, aber ein Gott, der auf dieser Erde operiert, das ist ein Anstoß. Gott sagt, ich erwähle diesen Abraham, ich ziehe das durch, Jahrtausende durch, da können Kulturen kommen und gehen, da kann ein Verrückter versuchen, mit seinen Truppen dieses Volk auszulöschen, ich schaffe das, ich setze dieses Volk und ich schaffe dieses Volk zu halten in einem Milliardenpool von Menschen, die es eigentlich nicht wollen. Geschichte, ganz wichtig, Geschichte setzender Gott. Immer dann wird es schwierig oder wird es gefährlich oder rutschen wir von unserem Gott weg, wenn wir ihn in die metaphysische Ebene wegschieben. Da ist er ungefährlich. Ziehen Sie ihn in die Realität, in die Geschichte, in Ihr Leben rein, ins Heute, in die ganz normalen Fakten von heute. Da ist er da. Also, Gott, Erwählung, Gott, Berufung, Gott, Geschichte. Das sind Essentials, das ist klar. Und das Vierte ist auch klar. Sie kriegen natürlich keinen Gott ohne seine Wortoffenbarung. Wahrscheinlich haben manche von Ihnen gedacht, dass ich das erst als erstes mache. Hätte man auch tun können. Ja? Zuallererst das Wort zu setzen. Aber ich dachte, wenn der Gott Israels kommt, dann ist der Erwählungsbegriff das Fundamentale, was einem entgegenspringt. Aber Sie merken schon, wie das alles ineinander übergeht. Dieser Gott, mit dem wir es zu tun haben, ist der Gott, der redet. Der Gott, der redet. Das Wort Gottes, das ist ja alleine Bibelwoche für sich, das wissen Sie. Lassen Sie uns ein paar Schneis an der Stelle schlagen. Das Wort Gottes ist das Regierungsinstrument. Das Regierungsinstrument Gottes. Gott braucht nichts anderes. Sein Wort ist der Energieträger an sich. Sein Wort ist nicht nur ein Wort, wie bei uns Wörter sind. Sein Wort hat in sich Kraft. Das ist das, was wir nie vergessen dürfen. Sein Wort hat in sich Kraft, indem das, was er sagt, es auch tut. Das heißt, in dem Wort, in dem gesprochenen Wort, ist Energie vorhanden, die das, was gesagt worden ist, gleichzeitig ins Dasein setzt. Amen. Und das ist etwas, was ganz, ganz, ganz anderes ist als bei Ihren Wörtern. Wenn Sie was sagen, da wird überhaupt nicht ins Dasein gesetzt. Das wissen Sie doch. Das ist ja die Grenze aller Pädagogik, nicht wahr? Ich habe dir's doch gesagt, ja. Und dann sagt er, was hat's denn gebracht? Nichts hat's gebracht. Und dann merken Sie, Ihre Wörter, meine Wörter sind sehr wichtig auf einer total anderen Qualitätsebene als sein Wort. Und jetzt machen wir den Fehler, den fundamentalen Fehler, dass wir von unseren schwachen Wörtern auf sein Wort schließen und deswegen zu einer Denkweise kommt, er hat ja nur was gesagt. Und an der Stelle müssen wir ganz radikal umdenken und uns nicht irritieren lassen, dass Gott hier komplett anders ist als wir und dass sein Wort eine vollkommen andere Qualität hat als unser Wort. Es ist ein Wort, das von Gott kommt und nicht von einem Menschen. Und deswegen der entscheidende Satz, den wir da im Neuen Testament haben, den Petrus-Satz, du hast Worte des ewigen Lebens, heißt nicht in dem Sinn, Worte, die von der Ewigkeit reden, das natürlich auch, sondern heißt Worte aus der Ewigkeit, heißt Worte der Qualität der Ewigkeit. Das ist eine ganz andere Wortsorte. Verstehen Sie? Das ist eine ganz andere Wortsorte. Und diese Wortsorte haben Sie jetzt in aller Schwachheit, in aller Gebrechlichkeit in der Bibel. Diese Wortsorte haben Sie in dieser Bibel. Deswegen werden Jesus-Leute, je länger sie leben, so wortabhängig, nicht so wortunabhängig, sondern so wortabhängig, weil sie immer mehr begreifen, ich möchte gerne diese Worte mit dieser Qualitätsstufe. Von anderen Wörtern höre ich jeden Tag zigtausende. Ich brauche die Worte mit dieser Qualitätsstufe. So, und diesen Gedankengang werden Sie jetzt mit mir übereinstimmen finden, der durchzieht das gesamte Alte Testament. Was ist die Besonderheit Israels? Die Besonderheit Israels drückt Gott ausdrücklich aus im 5. Buch Mose. Die Besonderheit Israels ist, Gott hat mit euch geredet. Stellt euch das mal vor, Gott hat mit euch, dem Volk Israel, geredet. Ich lese in einem Passus, könnte man viele nehmen. Wir nehmen mal 5. Mose 4. Frage nach den früheren Zeiten. Frage doch. Die vor dir gewesen sind von dem Tag an, da Gott den Menschen auf Erden geschaffen hat. Von einem Ende des Himmels zum anderen. Ob je so etwas Großes geschehen ist. Ob je etwas dergleichen gehört worden sei. Dass ein Volk die Stimme Gottes hat reden hören. Frag doch rum in den Völkern. Die haben nie die Stimme Gottes gehört. Die haben ihre Götzen und ihre Religion natürlich, aber es gibt nur ein einziges Volk, dem Gott sich geoffenbart hat, und das ist Israel. Das ist eine Sensation. Gott hat geredet durch die Propheten, durch sein Volk bis in unsere Zeit hinein. Er hat Worte mit der Qualität der Ewigkeit in diese kleinkarierte Welt hineingesetzt. Und damit haben wir etwas bekommen, was sensationell ist. Das können Sie sich nicht hoch genug vorstellen, was Sie bekommen haben, indem Sie die Bibel bekamen. Leider leben wir nicht im Heidentum, sondern auch im christlichen Umfeld in einer Phase der Geringschätzung, nicht bei allen, aber der durchschnittlichen Geringschätzung des Wortes Gottes. Und damit tun wir dem Lügner die größte Freude, indem wir uns diesen Schatz, den Gott uns gegeben hat, geringschätzen und ihn auf denselben Level stellen, diesen Schatz, wie alle anderen Wörter aus der Zeitlichkeit. Wenn das ein bisschen gelingt heute Morgen, das zu begreifen, ihn deutlich wieder zu machen, was für ein Vorrecht wir haben, indem wir Wort mit der Qualität der Ewigkeit bekommen haben, hat sich ihr Geld locker gelohnt. Ja. Ich kann es anders sagen. Wenn Sie kein Wort Gottes haben, haben Sie nach Verständnis der Bibel auch keine Geschichte. Sie haben keine Geschichte. Ist Ihnen das klar? Nur mit dem Wort aus der Qualitätsstufe Ewigkeit ist nämlich etwas geschehen, was bleibt. Nur so. Ohne Wort bleibt nichts. Es bleibt nur das, was erst durchs Wort gezeugt ist. Nur wenn es durch ein Wort mit der Qualitätsstufe Ewigkeit geschehen ist, bleibt etwas. Wenn Sie also nicht mit einem Wort leben und aus dem Wort leben, haben Sie im letzten Sinn keine Geschichte. Ihre Biografie wird vergehen. Psalm 1. Ach, das ist Psalm 1. Ja, das ist Psalm 1. Was ist denn der Gedankengang im Psalm 1? Der Gedankengang ist doch nicht, dass da auf der einen Seite ein versiffter, amoralischer Heide rumlungert und da ein hochkarätig moralischer Jude. So der Gedankengang ist doch der eine hat das Wort, der andere hat es nicht. Und das macht den großen Unterschied. Der Weg der Gerechten bleibt, der Weg der Ungerechten wird vergehen. Ist einfach weg, ist einfach weg. Da kann ich rudern und toben und 60, 70, 80 Jahre auf dieser Welt rumturnen und es landet alles in der Tonne. Wenn es nicht Berührung bekommen hat mit einem Wort Qualitätsstufe Ewigkeit. Und bitte, das gilt auch für die christliche Szene. Da können wir genauso rumturnen. Wenn es nicht in Berührung gekommen ist mit einem Wort aus der Ewigkeit, wird alles vergehen, alles verpuffen. Das muss ich auch begreifen, damit ich auf die richtige Qualitätsstufe setze und mir diese Qualitätsstufe nicht madig machen lasse. Und ich meine, ich müsse noch rumturnen, bei denen ich sowieso, wie ich ja auch aus meinem alten Wesen, Worte produziere für die Tonne. Sondern wenigstens wir, die wir es wissen, für uns selber und für die, die in unserem Verantwortungsbereich sind, Worte aus der Qualitätsstufe der Ewigkeit produziere. Und deswegen lebt Gemeinde vom Wort. Und wer es halbwegs geschnallt hat im christlichen Bereich, wird aber auch alle Kraft seiner Existenz, auch unter Leitungsverantwortung, darauf konzentrieren, dass ihnen dieses Wort mit dieser Qualitätsstufe nicht genommen wird. Kein Wort, keine Geschichte. Kein Wort, keine Geschichte. Wichtiger Satz. Weiter Gedanken. Geschichte, bleibende Geschichte, ist letztlich nichts anderes als Worterfüllung. Wirkliche Geschichte ist nichts anderes als Worterfüllung. Oder anders gesagt, es wird nichts anderes geschehen, als was er gesagt hat. Geschichte ist letztlich Worterfüllung. Muss man sich bewusst machen. Geht ein weiter noch? Wenn ich teilhabe will an Gott, wenn ich Gemeinschaft im eigentlichen Sinn haben will mit Gott, dann habe ich sie an seinem Wort. Gottes Teilhabe ist Wortteilhabe. Wortteilhabe ist Gottes Teilhabe. Denn er identifiziert sich mit diesem Wort. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort war Fleisch. Verstehen Sie? Ach, ich bin also an diesem Gott, seinen Leitprinzipien, komme ich nicht vorbei, ohne nicht dieses Wort zu haben. So, damit sind wir uns dann wirklich absolut einig in diesem Raum. Wenn ich da jetzt anfangen würde, Ihnen das ein wenig an den Beispielen des Alten Testaments zu erläutern, da könnten Sie Mittagessen und Kaffee trinken, alles abhaken. Denn das ist doch fundamental. Ich habe gedacht, als Stichwort, das sage ich Ihnen nur, lesen Sie mit mir in aller Ruhe die 176 Verse des 119. Psalms. Die sind nichts anderes als ein Beleg der Tatsache, die ich jetzt gerade Ihnen genannt habe. Dass der geniale Dichter dieses Psalms, Sie wissen ja nicht, wer das war, uns in diesen 176 Versen, die ja im Grunde genommen eine vollkommene Darstellung des Wortes Gottes in allen Lebensbereichen, durchs ganze Alphabet hindurch diskutiert, deutlich machen, sagen müssen, wenn dein Wort nicht das alles durchzieht, dann vergehe ich in der Farblosigkeit und der Blässe einer Existenz. Oder Psalm 1 habe ich ihn schon genannt. Für mich besonders wichtig ist immer wieder neu, dieser Gedankengang, den ich manchmal schon auch hier geäußert habe, dass es ein ganzes Buch in der Bibel gibt, das dieses Konzentrieren auf das Wort zum inneren Thema hat. Und das ist das fünfte Buch Mose. Im fünften Buch Mose taucht ein Vokabel ununterbrochen auf, für alle Bibelleser nervend bis erhellend, je nachdem. Nämlich das Wort, bewahre mein Wort. Bewahre mein Wort, behüte mein Wort, halte mein Wort fest. Konzentriere dich nur auf eine einzige Sache, auf dieses Wort. So, und jetzt gehen Sie mit mir durch und entdecken, das war's, was Gott allen gesagt hat im ganzen Alten Testament. Er hat das den Königen gesagt. Was hat ein König Israels zu tun? Hochinteressant. Bei der Regierungsübernahme eines israelischen Königs, wenn es wirklich noch nach dem mosaischen Gesetz gelaufen ist, bekam er als eine besondere Gabe für den Regierungsantritt eine Schriftrolle, eine Abschrift der Tora. Aufgabe, lesen. Königsaufgabe, Wort Gottes lesen. Das ist stark. Toll zu machen. Es geht gar nicht darum, dass du jetzt den großen Macker spielst. Oder mitmischst im nahöstlichen monarchischen Portfolio. Wenn du mein König bist, hast du eine Aufgabe. Lies, was ich gesagt habe. Lies, was ich gesagt habe. Alle Priester, was hatten die Priester für eine Aufgabe? Malachi. Der Priester hat die Aufgabe, neben seinem tatsächlichen Opferdienst, der für uns im Vordergrund steht, das Wort weiterzugeben. Was macht Gott mit den Propheten? Der einzige Sinn der Propheten ist Weitergabe des Gehörten an das Volk Israel. Denken Sie, das geht durch. Ganz entscheidende Aufgaben ist, dieses Wort festzuhalten. Und da sind Sie mit mir im Neuen Testament genauso. Die neutestamentliche Gemeinde ist die Gemeinde der Wortbewahrer. Der Wortbewahrer. Das ist keine Nebenaufgabe, das ist eine Hauptaufgabe. Wenn Sie mit diesem Gott leben wollen, dann haben wir das Wort zu bewahren. Und zwar im Sinn von nicht nur tatsächlich unter uns zu haben, sondern im Sinn von lebend unter uns zu haben. Es soll uns bestimmen, es soll uns erfüllen, es soll uns prägen, es soll unser Leben darstellen. 2. Timotheusbrief. Der 2. Timotheusbrief richtet sich an diesen noch etwas wackeligen, aber doch so wichtigen Mitarbeiter des Apostels Paulus, der durch real vorfindliche Gemeinde ein bisschen Lackschäden bekommen hat. Das kann es ergeben, ne? Der hat so ein paar Schrammen abbekommen in der Gemeinde Jesu, dieser Timotheus. Und dann sagt er diesem Timotheus, halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte. Ich weiß, an wen ich glaube und ich bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist bis an jeden Tag. Jetzt kommt's. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, das bewahre. Den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Aufgabe für die neutestamentliche Gemeinde. Sie ist die Gemeinde der Wortbewahrer. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Offenbarung, Sendschreiben, Kapitel 3. Und dort wird die Gemeinde beschrieben als die Gemeinde der Wortbewahrer. Weil du mein Wort, Offenbarung 3,10, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast. Das Wort. Halte, was du hast. Heißt aber, Sie und ich sind gefährdet, dass uns das geglaubt wird. Und dass wir das sind, da müssen Sie einfach Ihr Leben und ich mein Leben täglich nehmen. Da wissen Sie das. Es ist die ganz, ganz große Aufgabe, wenn wir den Geschichtsgott Israel sehen wollen, dass ein Gott ist, der mit seinem Wort ankommt. Und es ist das größte Geschenk, wenn Gott redet. Und da ist natürlich für Israel ein Ereignis prägend, das wissen Sie, das ist das Sinai-Ereignis. Gott hat geredet. Und wenn Gott redet, Sie wissen ja den Sinai, dann ist es ein Ereignis, das einen Menschen ganz, ganz tief erschüttert. Ganz tief erschüttert. Und es war so ein erschütterndes Ereignis, ja, dass die normale Bevölkerung sagt, das ist uns zu nah, dieser Gott. Und dann wird die Delegation losgeschickt, 70 und Josua und Mose, und Mose tritt dann in diese Nähe Gottes hinein und bekommt diese Worte Gottes gesagt. Sein Ereignis ganz besonderer Qualität. Gott hat geredet. Es macht überhaupt nichts, wenn das wieder ein bisschen anfinge bei uns. Das Wort Gottes uns erschüttert, dass wir merken, das ist jetzt nicht die Zeitung von gestern, die kann ich morgen wieder vergessen. Oder mal sehen, was er sagt oder so. Dass ich merke, ich habe es hier mit meinem Gott zu tun, der ganz tief in meine Persönlichkeit, meines Denkens, meines Herzens, meines Lebens hineinspricht und Worte, Qualität, Stufe, Ewigkeit tatsächlich mich damit beschenkt. Selig sind, sagt Jesus, die Gottes Wort hören und bewahren. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Die Gemeinde ist die Gemeinde der Wortbewahrer. Deswegen endet jedes Sendschreiben mit diesem Satz. Wer hören kann, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Und ich schließe damit diese Einheit ab, indem ich sage, Sie haben heute Morgen hoffentlich alle die Losung gelesen. Und wenn Sie Losung gelesen haben, sind Sie beim Glaubensbekenntnis Israels angekommen. 5. Mose 6, Vers 4. Mit welchem ersten Wort fängt das an? Höre! Schma Israel! Höre Israel! Welche Aufgabe hat Israel? Eine Aufgabe. Zuhören. Zuhören! Verstehen Sie? Zuhören! Der Hörende ist der, der in der Geschichte Israels das entscheidende Vorrecht hat, den lebendigen Gott zu beten. Und wenn Sie nicht hören, kriegen Sie keine Geschichte. Dann vergehen Sie. Nur der Hörende hat Geschichte. Nur der Wortbewahrer hat Geschichte. Nur der Wortbewahrer, Psalm 1, bleibt. Wow, das ist wichtig. Ganz wichtig. Und wenn man das begreift, so handelt Gott. Und das hat er nicht geändert im Neuen Testament. Auch nicht durch neue moderne Gemeindekonzepte. Auch nicht durch eine neue Revolution unserer gesellschaftlichen Umstände. Gott bleibt an der Stelle erzkonservativ. Was er einmal da angefangen hat, zieht er gnadenlos durch. Da können Parteien kommen und Gesellschaften gehen. Da können Ideen revolutioniert werden und Menschen Geniales meinen. Er sagt, so läuft's. Wenn du bleiben willst, wenn du eine Geschichte willst, wenn du Ewigkeit willst, dann hast du eine Aufgabe. Hör mir zu. Und wenn Sie ein bisschen mitdenken, werden Sie verstehen, dass das logisch ist. Wenn ich in deinem Leben eine Rolle spielen soll, wenn ich für dich wirklich Gott bin, dann kann das nur so funktionieren, dass du mir zuhörst. So. Und aus dem Erwähnung, Berufung, Geschichte, Wort, folgt das fünfte Prinzip. Und das fünfte Prinzip, das natürlich elementar ist für das Handeln Gottes, ist das Stichwort Glaube. Glaube. Ganz, ganz eindeutig. Sie kommen mit dem Gott Israels nicht klar, wenn Sie nicht dieses ganz wesentliche Grundwort hineinnehmen, nämlich Glaube. Und ich fange jetzt an im Wissen, dass das Mittagessen naht. Ja? Also, fünftens Glaube. Mit dem Glauben kommen wir vor dem Essen nicht mehr ganz zu Ende. Das schadet nicht. Also, beim Stichwort Glauben beginnen wir. Es gibt eine adäquate Lebensweise Gott gegenüber. Eine einzige, nur eine. Nur mit einer Weise können sie mit Gott leben. Nur mit Glauben. Es gibt keine andere Lebensweise, die Gott in seiner Nähe toleriert. Sie können mit gleich ins Neue Testament springen, Hebräerbrief, Kapitel 11. Ohne Glauben ist es unmöglich, zu Gott zu kommen. Es gibt in der Gegenwart Gottes, in dieser unmittelbaren Gegenwart Gottes, nur eine Lebensweise, die er toleriert. Vertraue mir. Was anderes will ich in meiner Gegenwart nicht haben. Es ist uns das bewusst. Und wenn wir das wahrnehmen, merken wir sofort, indem der Satz läuft, ist, wie total konträr diese Welt läuft und wie wir auch in unserem Christsein trotzdem immer noch mit all unserem alten adamitischen Geist ticken. Die einzige adäquate, Gott adäquate Lebensweise, wie sie sich Gott nähern können, wie sie sich aushalten können, wie er sie sich bei sich duldet, wie es einem Umfeld gelebt werden kann, ist Vertrauen. Keine andere Lebensweise kommt in die unmittelbare Nähe Gottes außer mit Vertrauen. Sie können Gott anbeten, Sie können auch irgendwelche religiösen Dienste erweisen, Sie können sich ritzen und Opfer halten, Sie können sonst was machen. Ach, Sie können alles machen, was dem Zirkus der Menschheit seit Jahrtausenden eingefallen ist. Natürlich. Milliarden von Menschen mit Milliarden von Ideen. Nett. Aber sie kommen nicht in die Nähe Gottes. In die Nähe Gottes kommt nur der Vertrauende. Der Vertrauende ist der einzig gottadäquate Weg. Da merken Sie etwas ganz Entscheidendes. Wenn Sie jetzt in die Bibel reintreten, entdecken Sie sofort das Prinzip der Trennung. Es gibt zwei Systeme. Das System des Glaubens und das System des Nichtglaubens, / der Religion. Es gibt zwei Systeme. Das geht von Anfang an los. Schon vor der Patriarchenzeit, also im universalen Teil der Urväter, 1. Mose 1 bis 11, schon in diesem Urväter-universalen Teil, zwei Linien, hochinteressant. Die Linien des Glaubens der Urväter, Abel, Henoch, Noah, die Linie der Glaubenden und die Linie der Religion. Kain, Lamech, die Noah-Generation. Schon da, eine Linie, die glaubt und die interessanterweise schon vor dem Pfad des Glaubens glaubt und dann auch nachher im großen Glaubenskapitel Hebräer 11 sehr wohl aufgeführt wird. Abel, Noah, Henoch. Und dann zieht sich die Linie wiederum weiter in Israel. Wiederum in Israel gibt es Glaubende, und zwar, jetzt kommt das Thema, was nachher Israel bestimmt, von Herzen Glaubende und solche, die nur äußerlich zum Volk Gottes gehören. Das große Thema der Propheten. Das große Thema der Propheten. Ihr opfert mir und ihr macht einen riesen Zirkus und eure Gottesdienste und sonst was und meint, ihr würdet mir damit dienen, aber ihr glaubt mir nicht. Und dann kommt die Rede, weil ich habe euer Herz nicht, ich habe euch nicht, ihr vertraut mir nicht. Es ist keine echte Vertrauensbeziehung da. Und deswegen gibt es jetzt in Israel wiederum die Majorität, die auf den Religionsweg eingeschwenkt ist, der berühmte Rest der Glaubenden. Und dann innerhalb der Gemeinde Jesu wieder dasselbe Thema. Wie komme ich zu Gott? Ausnahmslos durch Glauben, bin auf dem Weg des Glaubens, habe aber auch in der Gemeinde Jesu diesen Corpus permixtum, diesen durchmischten Körper von solchen, die des Glaubens sind und die täuschend ähnlich in der Spur der Religion ihren Weg gehen. Die Linie, die von Anfang bis zum Ziel, die Linie ist, die adäquat, die angemessen ist für unseren Gott, ist ausnahmslos die Linie des Glaubens. Hebräer 11, Urväter bis Abraham, ab 12 die Israel-Linie, im Neuen Testament die Gemeindelinie. Und das Ding geht weiter, sogar jenseitig in unserem Verstehen. Also wenn Sie einen Ausblick sich ganz kurz vergegenwärtigen, ein Ausblick in das berühmte Millennium, das tausendjährige Friedensreich, man sich immer diese Frage stellt, Offenbarung 20, warum am Ende des Millenniums noch einmal dieses letzte diabolische Aufbrechen? Ja, dann ist eine der Antworten, um offenbar zu machen, was dann wirklich im Menschen geworden ist. Ohne ein wirkliches zum Glauben kommen, ist selbst das Friedensreich des Christus nur ein draufgedeckeltes. Erst wenn der Mensch tatsächlich wesensmäßig vom Herzen her zum Glauben gekommen ist, kann es anders werden. Deswegen ist am Ende des Millenniums der große, gigantische Abfall trotz Friedensreich, der große, gigantische Abfall trotz Friedensreich, weil es mehrheitlich, ganz offensichtlich, nicht zu einem inneren tatsächlich Neuwerden mit Glaubenszeugung gekommen ist, zu einem äußerlichen im Friedensreich wunderbar leben. Nur durch den Glauben geschieht tatsächlich etwas Neues. Und jetzt ist das Spannende im Neuen, im Alten Testament, dass der Glaube zwei Seiten hat. Zwei Seiten. Der Glaube hat zum einen die Seite, dass er natürlich im Menschen überhaupt nicht vorhanden ist. Das ist keine Sache, die im Menschen da wäre. Der Glaube ist im Menschen, sei es Heide sowieso, aber auch Israel, nicht vorhanden. Er muss also erst gegeben werden. Erkennbar an solchen Sätzen wie Mose, der ja ein Glaubender war, ganz klar, der im Namen Gottes sagt, was hätte ich gerne, wenn sie alle auch ein solches Herz hätten, mich zu erkennen. Aber sie haben ja gar nicht das Herz, sie haben gar nicht das innere Vermögen. Es liegt gar nicht in ihrer Hand, sie sind gar nicht befähigt. Das ist die eine ganz, ganz wichtige Seite. Diese Seite bringt zum Ausdruck, wenn Glaube da ist, ist Glaube Geschenk. Wenn Glaube da ist, ist Glaube Geschenk, weil er nicht auf meiner Seite liegt und ich quasi sagen könnte, das ist mein inneres Vermögen, jetzt wird mal richtig geglaubt. Ja? Das ist die eine Seite. Interessanterweise aber gibt es auch die andere Seite in der Offenbarung im Alten Testament, nämlich Glaube wird von ihnen gefordert. Jetzt sagen natürlich wir wieder, das weiß ich, ja. Wir sagen wieder, entweder oder. Die Offenbarung sagt, sowohl als auch. Ich sage, es knirscht. Und Gott sagt, ich weiß. Akzeptiere, dass das zwei Dinge sind, die zusammengehören, auch wenn das für dich in einer Spannung steht, dass auf der einen Seite ich sage, ist bei dir gar nicht da. Wenn es da ist, dann nur, weil ich es gegeben habe. Es ist nicht dein Ding, es ist nicht dein Ding. Bild dir nichts drauf ein. Und die andere Seite, warum glaubst du nicht, Mensch? Ich fordere dich, Mensch, sowohl den Heiden, aber insbesondere auch außer dem Volk, ich fordere dich, Mensch, auf zum Glauben. Und beide Seiten müssen sie festhalten. Beide Seiten müssen sie festhalten. Denn beide Seiten sind in der Offenbarung im Alten Testament präsent. Beispiel 1. Mose 15, der Satz. Klar, kennen sie alle. Der Satz. Mose ist schon ziemlich alt. Oh, ich muss mich echt beeilen. Das mache ich jetzt so ganz schnell. Mose ist schon ziemlich alt, hat die große Krise. Mein Knecht Eleazar von Damaskus wird mein Haus besitzen. Gott sagt, nein. Abraham, Entschuldigung, danke. Abraham, nein, zahlreich wie die Sterne am Himmel sollen deine Nachkommen sein. Und es kommt der Satz, 1. Mose 15, 6. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und wenn Sie jetzt in die Auslegerbücher hineingucken, dann merken Sie genau, das schmiert und schillert. Wenn man nicht ganz bewusst beide Seiten nimmt, nämlich, dass man sagt, Herr, wenn das ein Geschenk war, wie kannst du ein Geschenk anrechnen zur Gerechtigkeit? Das ist ja dann, ich schenke dir was, ach, ich habe dir was geschenkt. Ja, also, das geht nicht. Und andererseits, ganz klar, dass alle sagen, was hat er da geglaubt? Er kam mit seinem ganzen Zweifel zu Gott. Aber er hat von sich aus das ernst genommen, das angenommen, was Gott in diesem Moment gesagt hat, mit aller Bruchhaftigkeit seiner Existenz. Das heißt, in dem Leitsatz des Glaubens, 1. Mose 15, 6, ist das der Leitsatz des Glaubens. Und endlich wieder parallel stehen im Neuen Testament. Kommen genau diese beiden Welten zusammen. Die eine Welt, dass Abraham das sagen konnte, ist ein reines Geschenk. Dass Abraham glauben konnte, ist ein reines Geschenk. Und das ist genau das, was die Marke Abrahams zur Marke Abrahams macht. Er vertraute. Er vertraute. Und das befähigte ihn adäquat, mit diesem Gott zu leben. Nur Glaube lässt sie mit Gott leben.